der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel.
Good evening, Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem Podcast rund um den ESC. Mit mir dabei ist Andi. Hallo, Andi.
Hallo, Mikkel.
Hallo. Es ist die erste Ausgabe nach dem deutschen Vorentscheid, nachdem wir wissen, wer für uns nach Malmö fahren wird.
Ja, wir haben lange drauf gewartet, immer wieder darüber gesprochen und jetzt ist es schon wieder rum. Das ist irgendwie ein bisschen traurig.
Ja, also als es dann so vorbei war, war ich echt kurz in so einem kleinen Loch irgendwie. Und ja, wie du sagtest, ne, man war so, okay, das war's jetzt also. Und vielleicht beschreibt das auch ganz gut den Vorentscheid.
Ja, also wir haben uns das ja live auch im Stream angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da dabei wart. Falls nicht, ist das gar nicht so schlimm, denn wir werden das jetzt heute einmal hier besprechen, jeden Act einmal durchgehen und unsere generelle Meinung hier kundtun, was den ESC-Vorentscheid betrifft, weil da hat sich ja so ein bisschen Meinung auch ergeben, sagen wir es mal so. Ein bisschen positiv, vielleicht auch mal ein bisschen negativ und das wollen wir heute besprechen.
Genau, ja. Ich weiß nicht, Andi, wie wollen wir loslegen? Also ich habe das Gefühl, es gibt ganz viel, über das man sprechen kann.
Ja, also erstmal, es war erwartet um 22.05 Uhr. Das ist, finde ich, erstmal eine schlechte Idee. Ja. Vorentscheid so weit nach hinten zu packen. Hat sich dann übrigens, also es hat mich dann doch überrascht. Es gibt, die Quoten sind da. Und zwar insgesamt haben 2,19 Millionen Menschen den deutschen Vorentscheid 2024 gesehen. Das ist für die Uhrzeit an einem Freitagabend jetzt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Wenn man natürlich den deutschen Vorentscheid 2001 mit 10 Millionen Zuschauern vergleicht. Da ist es dann natürlich nichts, aber die Zeiten sind ja auch vorbei. Hat sich ein bisschen verschoben wegen einem Brennpunkt in der ARD und wurde wieder moderiert von Barbara Schöneberger. Auch das ist erwartbar gewesen. Und naja, also ich muss hier mal eine Lanze brechen grundsätzlich. Ich bin eigentlich jetzt, ich finde Barbara Schöneberger nicht schlimm. So im Allgemeinen. Ich finde die eigentlich grundsätzlich sympathisch. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade diese ESC-Moderation beim Vorentscheid manchmal so ein bisschen, es war manchmal nicht so ganz passend.
Ja.
Ja, also wir hatten ja auch eine Jury dabei, die eigentlich keine Aufgabe hatte. Ne? Also die saßen da und haben halt so ihre Meinung gesagt. Aber selbst das haben sie nicht so wirklich, weil es ging mehr um Zähne.
Ja, das, glaube ich, bringt mich schon zu meinem ersten großen Kritikpunkt. Dieser ganze Platz, den Barbara mit ihren Gästen da eingenommen hat in der Sendung, der war für mich komplett überflüssig, hatte irgendwie nichts wirklich mit dem ESC zu tun. Ich weiß nicht, warum sie das brauchen. Natürlich, okay, es muss zwischen den Acts umgebaut werden, so. Aber das kann man doch irgendwie besser füllen, schöner füllen. Keine Ahnung, schickt irgendwie ReporterInnen nach Malmö und lasst sie irgendwie von dort berichten oder so. Irgendwas Unterhaltsameres als halt fünf Leute oder sechs Leute auf so einer großen Couch, die sich über ihre Zähne unterhalten.
Ja, und auch hier hat man sich für Leute entschieden, die ich teilweise nicht so ganz nachvollziehen kann. Also die Gäste waren Ali Neumann, eine Sängerin, vergleichsweise jung noch zu den anderen, die da waren. Mary Rose war dabei, Florian Silbereisen und natürlich der von uns sehr geschätzte Riccardo Simonetti, der als... Also, wo ich sagen würde, also den hätte ich da eher sogar in der Moderation gesehen, aber naja. Mhm. Dann Lord of the Lost waren auch nochmal da, haben aber nicht performt, sondern waren nur ein kurzes Interview. Und natürlich noch Ray Garvey und Conchita Wurst, die ja dieses Vorentscheid-Casting-Format, ich will zum ESC, moderiert haben. Was wir ja auch schon gesagt haben, das ist irgendwie alles so ein bisschen unwürdig gewesen, 8 Leute zu nominieren und der 9. muss sich so nochmal beweisen in einem Casting-Format. Und das hat ja dann auch nicht so gut funktioniert, da kommen wir aber gleich zu. Und diese Gästeauswahl war schon irgendwie seltsam. Warum sitzt da jetzt ausgerechnet Florian Silbereisen? Warum erzählt er, dass er gestern noch beim Zahnarzt war? Also das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, seltsam.
Ja, also es fühlte sich an wie eine Talkshow von Barbara, bei dem es zwischendurch immer Unterbrechungen mit Liedern gab.
Ja, und durch Bauchläden auch. Also,
was ist da passiert?
Also. Ja, also Barbara Schöneberger stand nach einem Auftritt plötzlich mit so einem Bauchladen wie in so einem Footballstadion, wo es Hotdogs draus gibt und Bier, stand sie im Publikum und also es wurde nicht so ganz klar. Dann hat sie plötzlich also versucht, den Schwenk zu machen vom Bauchladen hin zu barfuß auf der Bühne stehen und dazu hat sie sich Flipflops angezogen.
Ja.
Diese ganze Moderation. Es tut mir wirklich leid, aber du hast eine Live-Strecke von 2 Stunden in der ARD am Freitagabend und es fällt nichts Besseres ein, als einen Bauchladen anzuziehen und dann Flipflops? Was ist das denn? Also sorry, aber das ist wirklich, das ist dem Format, finde ich, nicht so ganz so würdig.
Nee, und man hat auch in dem Moment gemerkt, dass Barbara selbst nicht so ganz versteht, was sie da gerade tut. Also wozu? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, diese Redaktion, die weiß selbst nicht so genau, was sie mit dieser Sendung machen möchte, was sie darin erzählen möchte. Da würde ich mir doch wieder ein bisschen mehr Fokus einfach auf diesen Wettbewerb des Vorentscheids wünschen. Mehr Fokus auf den ESC selbst. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Deals mit dem Florian Silbereisen gibt oder so, dass sie den irgendwie in x Sendungen im Jahr irgendwie unterbringen müssen oder können. Also, dass sie da irgendwie so ein, ja, komm, wir bezahlen jetzt Summe X und dafür dürfen wir dich so und so oft verplanen. Und dann sagt er, ja, aber an dem Abend vorher habe ich noch irgendwie Zahnarzt. Dann sagen die, ja, kein, ist uns egal, wir haben dich jetzt hier eingeplant, wir dürfen das laut Vertrag oder so. Ist, ja, keine Ahnung, was das alles sollte. Es passt da nicht zusammen. Es war, fand ich, wie so 2 unterschiedliche Shows.
Ja, es wird so ein bisschen gelabert, Strecke auch gemacht, wo man den Eindruck hatte, das hätte man jetzt alles verkürzen können. Und ich glaube, wir sind jetzt beide nicht der Meinung, dass das hier eine bierernste Veranstaltung werden soll. Auch wir verstehen Spaß, ne, um auch hier mit den Worten von Barbara Schöneberger hier auch weiterzugehen. Aber das hat halt alles so ein bisschen auch, ja, vielleicht ja unwürdig oder wie auch immer. Also als wäre das eher so ein bisschen so, ja, es ist halt jetzt hier der ESC-Vorentscheid, ist jetzt auch nicht so wichtig, lass mal über was anderes reden.
Ja.
Und dann machen wir da so, mischen wir da noch die Acts da so rein, mein Gott, ja.
Ja, genau, das beschreibt es, glaube ich, am besten. Aber ich muss sagen, ansonsten vom Produktionsniveau fand ich, war es dann doch der beste Vorentscheid seit langem.
Ja.
Also das ganze Bühnenbild und so, das hat mir schon ganz gut gefallen. Also man merkte schon, dass sie da, fand ich, sich mehr mit auseinandergesetzt haben, wie das nachher alles in der Kamera wirken soll.
Es hat auch ein bisschen runtergewirkt als beim letzten Jahr. Da gab es ja manchmal so ein paar auch so komische Bildsituationen und Tonsituationen. Das war jetzt, also auch hier, man hatte wieder so ein paar Tonprobleme, glaube ich, aber das war weniger. Also so grundsätzlich von der Sendung her fand ich es doch eigentlich grundsätzlich erstmal schön, so handwerklich.
Ja.
Was ich auch noch seltsam fand, ist, die Acts hatten so eine Art Green Room, in dem sie sitzen konnten, während die anderen Acts dann eben gespielt haben. Und das waren so riesige Couchen, so eine halbe Wetten-das-Couch hatte da jeder Act. Und da saßen die teilweise alleine drauf. Und das, also habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das hätte man irgendwie auch optisch schöner lösen können. Weil wenn da so ein Max Mutzke irgendwie alleine sitzt auf so einer 6 Meter breiten Couch, das wirkt irgendwie seltsam.
Ja, stell ihn lieber einen schönen Sessel hin oder so, ne? Und dann irgendwie noch einen Beistelltisch irgendwie oder so, keine Ahnung. Aber das sah ganz komisch im Bild aus. Oder setzt dann doch ein paar Ex zusammen auf eine Couch. Also vor der Kamera zumindest haben die sich ja auch alle gemocht. Ja, fand ich auch eine ganz eigenartige Entscheidung einfach fürs Bild.
Ja, also es gab auch, wie gesagt, oftmals auch Situationen, wo man sich so gefragt hat, welche Relevanz hat das jetzt? Es gab dann nochmal einen Rückblick auf ABBA, den ich grundsätzlich nachvollziehen kann. Wir hatten ja vor wenigen Ausgaben hier auch das Thema ABBAs, 50 Jahre her, dass die beim ESC gewonnen haben. Das ist ein Meilenstein, nicht nur, weil es ein halbes Jahrhundert ist, sondern auch, weil ABBA so wahrscheinlich die bekannteste Band weltweit ist, die man beim ESC gewonnen hat. Aber ob das jetzt wirklich im deutschen Vorentscheid so einen Platz finden muss, zwangsweise, weiß ich nicht. Aber immerhin hat man sich da so ein paar Gedanken gemacht. Also das, ich finde das jetzt weder super scheiße, noch finde ich super toll. Aber man hätte da vielleicht die 5 Minuten noch besser nutzen können. Aber naja.
Ja, also ich glaube, in der Hinsicht, wir haben definitiv schon schlechtere Vorentscheide gesehen. Da gab es schon eine Entwicklung nach oben.
Ja. Und es gab auch eine Entwicklung, die sich dann in eine andere Richtung teilweise entwickelt hat, als wir das erwartet haben, bei den Acts. die aufgetreten sind. 9 Stück gab es ja. Florian mit Y, ganz wichtig, ist ja nachgerückt als Sieger von Ich will zum ESC mit Conchita Wurst und Rare Gavi, die auch nur ganz kurz dann da waren. Irgendwie ist auch komisch und dann am Ende waren sie noch mal kurz da und so, als hätten die zwischendurch noch mal eine Currywurst essen wollen oder so. Die sind dann gar nicht im Studio. Ich weiß auch nicht, warum. Also die Couch war ja groß genug, sie hätten da Platz gefunden, aber naja.
Vielleicht haben sie kommen sehen, wo ihr Zögling enden wird. Also.
Ja, ja, kommen wir gleich zu. Wir beginnen erstmal mit dem ersten Interpreten. 99, Love on a Budget, hatten wir den Song, wo Mathieu Caillé ja im Video war, was ich irgendwie so seltsam fand. Und der war dann auch kurz mal auf der Couch. Also.
Aber auch nur kurz, oder? Also der war dann auch ganz schnell wieder weg.
Ja, auch er wahrscheinlich dann ein Currywurst-Date gehabt. Er war ganz am Anfang, hat man ihn, hat er gesagt, das ist halt sein guter Freund. So. Und dann dachte man sich, ja, okay, das ist ja schön für euch, aber warum kriegst du Mikro? Naja.
Ja, aber ich muss sagen, der Song live performt hat mir, ich fand ihn besser als das Musikvideo.
Ja.
Aber immer noch nichts, was ich irgendwie zum ESC schicken würde oder so. Also, ja, ist für mich halt, wie soll ich sagen, in der Menge dann auf jeden Fall untergegangen.
Ja, also er hatte eine Band, Schlagzeug, Bass, Gitarre, das war alles da. Es gab auch mal so einen kleinen Dieter Bohlen-Moment, wo er so ein Zwinkern in die Kamera gemacht hat. Das hat mich sehr an Dieter Bohlen und seine Zeit bei Modern Talking erinnert. Mhm. Aber generell an sich ist es dann halt eben der Song gewesen, den wir auch schon gekannt haben. Und da haben auch viele gesagt, ja, der wird so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist jetzt nicht der allercatchigste Song. Und das wurde dann dementsprechend auch bewertet von der Jury und den Zuschauern zu Hause. Das sollten wir vielleicht noch mal besprechen, weil es gab ja diese, naja, das machen wir am Ende, würde ich sagen, sonst grätschen wir jetzt hier rein. Sollen wir jetzt schon sagen, welcher Platz das wurde?
Ja, komm.
Ja, also Startnummer 1, Platz 7 von 9. Hat leider nicht gereicht.
Ja, finde ich, ist eine faire Bewertung des Ganzen. Und wie gesagt, ich fand die Live dann doch ein bisschen besser, als ich ihn vorher fand. Aber damit hätten wir nichts gesehen beim ESC.
Ja, wo auch die allerwenigsten Leute was drin gesehen haben, war dann der nächste Song auf Startplatz 2, Leona mit Undream You, der tatsächlich in der Gesamtwertung am Ende auf dem letzten Platz gelandet ist. Das war, ja, alles wirkte so ein bisschen, auch der Auftritt, also das muss man auch sagen, generell die Bühnenauftritte waren in den allermeisten Fällen recht unspektakulär.
Ja, man hat so komplett irgendwie auf Props und so verzichtet, also auf ein Bühnenbild an sich. Es wurde, wenn dann, außer bei Bodin, viel einfach über Licht gemacht.
Ja.
Aber ansonsten hat man dieses Jahr dann doch den Stein im Lager liegen lassen, ne? Also.
Ja, warum auch immer, ne? Der ist ja irgendwo noch da wahrscheinlich aus dem letzten Jahr. Mhm. Wir wissen auch nicht so ganz genau, also wir hatten das ja im Interview mit Chris Harms von Lord of the Lost, dass die Act so ein bisschen auch Mitspracherecht haben auf jeden Fall, was den Auftritt betrifft. Aber ich weiß nicht, ob es da dann auch am Geld lag, dass die einzelnen Acts hätten Geld aufwenden müssen für einen coolen Auftritt oder ob da wirklich der NDR nur das Wort drüber hat. Weil bei Marie Reim zum Beispiel, die ja später noch kommt, da gab es dann auch ein recht großes Bühnenbild. Die hatte auch Tänzer noch dabei und so und Pyro. Und bei Leona, natürlich Pyro und so ein Tänzer passen zu dem Song jetzt nicht, aber man hätte sich da bestimmt was ausdenken können, was passt. Und sie stand halt einfach auf der Bühne. So.
Ja, und wirkte dadurch halt auch ziemlich verloren. Und hat das irgendwie so das, was man über so viele, die jetzt teilgenommen haben, sagen kann. Gute Künstlerin, musikalisch auch stark, aber irgendwie auch einmal gehört und gleich wieder vergessen.
Ja, leider. Und ich weiß nicht, ob der zweite Startplatz ihr da jetzt auch gut getan hat. Wir vermuten, dass die Startplätze nicht so wirklich zugelost waren, sondern auch hier hat man sich der ESC Herangehensweise bedient, dass man hier eine gewisse Spannung aufbaut. Deswegen war Max Mutzke auch Startnummer 9, also letzter. Da warten ja auch vielleicht dann die meisten drauf. Und ja, der zweite war dann vielleicht kein guter Platz für sie. 2 Punkte von der Jury, also einer mehr als das absolute Minimum und nur einen von den Leuten zu Hause. Das war nix.
Nee, ist auch okay.
Ja. Dann auf Startnummer 3 Isaak mit Always on the Run. Und ja, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, unser Sieger.
Mhm. Unser Sieger, ich fand den live auch echt stark. Ich fand den ja vorher schon gut, ne? Habe ich ja auch damals in unserem Stream gesagt, wo wir uns den mal angeguckt haben. Und ich glaube auch hier im Podcast, der hat einfach eine starke Stimme und so. Und der kann mitreißen und da passiert viel. Aber ich habe den halt eigentlich nicht als Kandidaten gesehen, das hier zu gewinnen.
Ja, also es hat mich dann tatsächlich am Ende schon ein bisschen überrascht, weil wir hatten auch noch andere Acts, wo wir denen dann auch ein bisschen mehr einen höheren Platz zugetraut hätten als noch vielleicht vor der Show. Dass jetzt ausgerechnet Isaac gewinnt, hat uns dann alle irgendwie ein bisschen überrascht, aber ist in Ordnung, glaube ich. Aber das ist halt auch nicht so, ja, freuen wir uns jetzt auf den ESC, das wird super.
Nee. Wollen wir dieses Fazit jetzt schon ziehen, quasi, was wir glauben, was passieren wird beim ESC, oder?
Kannst du gerne tun, wenn du möchtest. Wir können ja jetzt schon mal prophezeien.
Also man kann ja immer einen guten Blick in die Wetten sehen, also bei den Buchmachern. Vor dem Vorentscheid, wo man davon ausging, dass wir Rick schicken, ich glaube, wir waren auf Platz 8 oder 7, war noch nicht unbedingt so aussagekräftig, weil da noch viele Lieder noch nicht feststanden, die hingeschickt werden. Und jetzt sind wir mittlerweile komplett abgestürzt auf den 17. Platz, Tendenz nach unten. Also es wurde international nicht so gut wahrgenommen, nicht so positiv. Ich habe auch mal auf dem Subreddit vom ESC geguckt. Auch da war der Tenor so, gute Musik, funktioniert gut im Radio, aber für den ESC ist es dann doch deutlich zu wenig.
Ja, und da muss man wirklich sagen, also er kann ja wirklich toll singen und auch live, das ist ja schon wichtig. Das ist ja auch das, worauf wir gewartet haben. Wie wären die Live-Performances? Wir hatten ja Rick als, als Favoriten, wo wir auch gesagt haben, ey, aber es steht und fällt so ein bisschen mit der Live-Performance. Ein paar haben davon profitiert, andere vielleicht nicht so ganz. Isaac hat da, finde ich, eine stabile Performance abgeliefert. Und der Song ist halt gut und alles, aber es ist halt jetzt nicht der Banger-Song. Und es ist jetzt nichts, was irgendeinen so krass berührt, wie jetzt vielleicht so ein Oh Boy. Zumindest meiner Meinung nach.
Ja, also ich denke so, an sich muss man sich eigentlich nicht für diesen Interpreten und diesen Song schämen, dass man den zum ESC schickt. Aber ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht allzu viel verhoffen. Ich hoffe auf ein paar Punkte aus der Jury, sodass wir da vorne vielleicht mal eine Eins stehen haben. Weil ich glaube, das ist ein Song, der bei einer Jury funktionieren kann.
Ja, also hat es zumindest jetzt beim Vorentscheid. Ne? 12 genau. Punkte aus der Jury, 74 Stimmen, das ist sind die meisten logischerweise, 12 Punkte.
Ja.
Genauso beim Publikum auch 12, also volle Punktzahl. Es war zwar knapp mit einem anderen Song, kommen wir gleich noch zu, aber
ja,
immerhin.
So denke ich, also ich denke, wir können dann dieses Jahr schon Punkte holen und das muss nicht der letzte Platz werden. Aber ich glaube, wir brauchen uns da keine Illusionen machen, dass wir irgendwie über eine Top 10 oder so reden.
Ja, oder es passiert eben wieder wie bei Lord of the Lost. Ne? Da waren wir auch sehr, haben wir gesagt, ey geil, immer wieder was anderes. So, und das ist auch ein guter Song und die machen auch eine coole Performance und die sind irgendwie gut so und wetten sympathisch, aber dann scheitern die eben so ganz knapp immer an den Punkten.
Ja, aber dann also sind Lord of the Lost, die hatten halt den Nachteil, dass sie wirklich jetzt nichts waren, wo eine Jury sagt, ach cool, dem gebe ich mal meine Punkte.
Also, ja, und das ist dann vielleicht auch ein Problem des Abstimmungsverfahrens, aber ja, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel. Das
ja.
Hatten wir auch beim Vorentscheid jetzt. Naja.
Ja.
Auf der vierten Startnummer ist der Song Katze von Galant. Da haben wir auch hinlänglich drüber geredet. Du warst ja auch zusammen mit Chris, also Creepypasta Punch, ihr wart da ja nicht so von überzeugt. Ich habe gesagt, ja, High Risk, High Reward, ne? Also das ist jetzt nicht der allergeilste Song, aber wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man den jetzt schicken würde. Was ist deine Meinung nach dem Auftritt?
Hat mich wirklich überrascht. Also ich fand die live richtig gut. Irgendwie hat es mich mitgesogen. Ich glaube, wir hatten da auch im Chat einige Fans plötzlich. Da war plötzlich eine ganz andere Stimmung gegenüber diesem Act. Und ich bin jetzt so im Nachgang bin ich so, ey, hätten wir die geschickt? Ich hätte es lustig gefunden. Ist natürlich totaler Trollbeitrag und so, aber ich glaube, wir hätten ein gutes Meme draus machen können, irgendwie im Stream und so. Und da hätte man hinterstehen können und niemand wäre nachher traurig gewesen, wenn es doch der Letzte wieder geworden wäre. Aber dann hätte man sich auch nicht zu ernst selbst genommen, weißt du?
Ja, und das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen sollte. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, es war doch Jentrik, ne, auf der Bühne mit dem Mittelfinger.
Ja.
So, und das ist so ein Ding gewesen, wäre das im Vorentscheid so gewesen, hätte man gesagt, boah, ey, das ist jetzt so gewollt irgendwie, das ist irgendwie unsympathisch. Mhm. Aber bei denen, das ist halt ein Song und der ist halt ein bisschen weird, aber dann würde ich immer noch sagen, es ist im Rahmen des ESCs, ist das vollkommen in Ordnung und das hat so eine gewisse Weirdness, dass es noch sympathisch bleibt. Und deswegen kann man da auch gut für sein, für den Song.
Ja.
Und deswegen finde ich es umso trauriger, dass die dann von gerade dem Publikum nur 5 Punkte bekommen haben, von der Jury 6, was mich auch überrascht, dass die Jury da mehr Punkte ja gegeben hat als das Publikum, aber okay.
Das habe ich auch nicht kommen sehen. Also.
Ja. Am Ende ist es irgendwie dann doch schade, ist ein 5. Platz geworden von 9, also so Mittelfeld, das finde ich tatsächlich unverdient.
Ja, also jetzt im Nachgang bin ich fast so weit, dass ich sage, ich hätte lieber Galant geschickt als Isaak. Also weil, da wären wir zumindest dann mit wehenden Fahnen untergegangen, wenn wir ja untergehen würden.
Genau, das ist das, was ich meinte, ja. Es ist sehr schade, ja, es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, die sind ja noch jung, die können sich ja nächstes Jahr nochmal bewerben.
Und kommen sie wieder.
Ja. Die sollen das einfach so lange probieren, bis sie ein bisschen nach oben rücken. 5. Platz ist ausbaufähig.
Nach oben rücken, ja, egal.
Ja, zu dem kommen wir aber erst noch. Jetzt gehen wir erstmal zum 5. Startplatz und zwar Florian mit Ach, Scars.
Mann, der arme ja Florian. Was hat man dem angetan? Also ganz ehrlich, wir haben es ja schon hier auch ausführlich besprochen. Ich fand dieses ganze Prozedere irgendwie unwürdig. Ich finde es gemein, ihn erstmal einen Vorentscheid zum Vorentscheid machen zu lassen quasi. Als dann klar war, dass er dabei ist, da hatten sich alle schon ihr Urteil gebildet, wen sie cool finden und wen sie gerne nach Malmö schicken würden. Also der hatte im Grunde keine Chance. Für mich eigentlich am überraschendsten, dass er nicht Letzter geworden ist.
Das ist tatsächlich so. Also ist Vorletzter geworden, 8. Platz, den 9. hatten wir ja schon mit Leona. Und das liegt ein bisschen auch, also ja, du hast schon gesagt, allein, dass eine Teilnehmerin dann beim Finale von Ich will zum ESC, das ist ja auch nochmal live ausgestrahlt worden, ist ja aus Krankheitsgründen ausgefallen, so, da hat man dann auch schon irgendwie so ein bisschen gedacht, naja, dann hat der ja auch mit einem Vorteil noch gewonnen und dann irgendwie so, ach, das war alles so, wirklich, es tut mir auch richtig leid, aber das ist so eine doofe Idee gewesen mit diesem Casting-Format.
Ja.
Und dann performt er da halt diesen Song, der auch von Ray Garvey übrigens mitgeschrieben wurde, der, ich glaube, als Song, wir sind ja keine Musikexperten, ne? Aber der als Song, glaube ich, cool ist, aber die Performance fand ich sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist halt nichts passiert irgendwie, der steht da und performt sein Lied, aber ja, du hast als Zuschauer im Grunde keine Idee davon, wie das auf der großen ESC-Bühne gemacht werden soll, weil wenn das der Plan ist, das so zu machen, wie es da passiert ist, ja, dann haben wir den letzten Platz aber auch verdient. Also.
Ja, und ich muss auch sagen, dafür war ich dann schon etwas überrascht, weil immerhin hat er dann schon so ein Casting-Format mal mitgemacht und eine Live-Sendung, die ja auch noch nicht so lange her ist. Dafür wirkte er zumindest auf mich recht unsicher auf der Bühne. Das hat man, finde ich, auch ein bisschen gehört. Hm. Klang alles sehr unemotional, was zum Song irgendwie nicht so passt. Das ist jetzt nur meine Meinung, also den Eindruck hatte ich. Und es klang manchmal auch nicht so ganz so sauber. Deswegen, ja, also das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und das hat auch die Jury so gesehen. 8 Stimmen nur für Florian, das ist wirklich mit Abstand hinten. Also nur ein Punkt aus der Jury. Ich guck mal gerade, dass die zweitwenigsten Stimmen hat Leona bekommen mit Undream You, 36. Also ja. Da war wirklich allerwenigsten in dieser Jury waren davon überzeugt und auch im Publikum 2 Punkte, nur ein paar Stimmen mehr als Leona. Ich habe hier auch die absoluten Zahlen. Das Publikum hat 16.560 Leute für Leona gestimmt und für Florian 17.393, also gerade mal 800 mehr. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne?
Nee, war nichts. Und ich hoffe, dass auch der NDR, wenn er es nochmal machen sollte, das jetzt auch mitbekommen hat, dass es irgendwie Quatsch ist, sowas zu machen. Lieber das Geld nehmen und in den Vorentscheid selbst stecken. Also.
Ja, oder eben so machen wie noch vor ungefähr 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahren, dass man halt das als komplette Castingshow macht. Und traut euch doch auch mal, den Vorentscheid ein bisschen früher zu senden. Weil, also ganz ehrlich, ich habe auch gesehen, um 20.15 Uhr in der ARD, da kam irgend so ein Fernsehfilm, der auch so halb gar gut gespielt war. Also warum muss das gesendet werden, aber der Vorentscheid rückt wirklich auf halb elf? Also was soll das?
Ja, da sieht man ja halt, welchem Wert dem beigemessen wird momentan. Aber also genau, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen müssen einfach wieder stolzer auf das Ganze werden, das ist nötig. Die müssen halt zeigen, guck mal, wir stehen da komplett hinter, damit halt auch wieder große KünstlerInnen irgendwie Bock haben, da teilzunehmen.
Ja, und wir haben es ja auch schon mal besprochen, der ESC ist ein recht kostengünstiges Format. Also der Vorentscheid jetzt vielleicht nicht, aber für die Reichweite muss doch recht wenig ausgegeben werden. Und dann kann man noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, ey, wir machen jetzt hier einen coolen Vorentscheid, der zu einer humanen Zeit gesendet wird, der vielleicht auch ein cooles Konzept hat. Und wenn wir am Ende Letzter werden, dann ist das halt so. Aber es gucken ja scheinbar schon nicht wenige. Und dann lieber das als, so ein Fernsehfilm. Da kann auch der NDR wahrscheinlich nichts für. Das ist Themen öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was da so ein bisschen ein Bein stellt, dem Ganzen, glaube ich. Ja. Naja, Start Nummer 6, Boudin Monet, Tears Like Rain.
Ja, ey, voll positiv überrascht. Was heißt positiv überrascht? Ich war mir sicher, dass es gut werden würde. Sie war auch die Einzige, wo man das Gefühl hatte, da hat man sich vorher mal überlegt, wie kann man das aufarbeiten, diesen Auftritt, dass das auch gut in der Kamera wirkt. Also sie hat da ja mit so einem, ja, so runterhängenden Pflanzen gearbeitet und so. Da hat man also schon vorher ein bisschen Gedanken reingesteckt. Ich fand's gut. Ich wäre damit fein gewesen, hätten wir sie zum ESC geschickt. Ist jetzt nicht passiert, aber an sich gibt's da wenig zu kritteln und das machen wir hier ganz gerne eigentlich.
Ja, also tatsächlich war ich vorher gar nicht so gehypt wie alle anderen gefühlt bei diesem Song, als ich das mal in der Rotation dann auf YouTube gesehen habe. Aber jetzt, der Live-Auftritt hat mir auf jeden Fall viel besser gefallen. Das hat die Jury auch mit 8 Punkten bewertet, also recht hoch. Das Publikum mit 4. Das war dann eher, also weniger als Katze von Galant. Das hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen überrascht. Am Ende wurde es der 4. Platz. Das ist auf jeden Fall schlechter, als ich vorher den Eindruck hatte. Also ich habe sie eher so auf Platz 3 oder ja, vielleicht sogar 2 gesehen, so wenn man den Kommentaren immer Glauben schenkt auf YouTube, aber ja, ne, das ist auch immer nur ein Eindruck.
Ja, hat mich auch überrascht, also habe ich ihr deutlich mehr zugetraut. Vielleicht wurden wir da aber auch so ein bisschen geblendet, weil sie ja einerseits im Internet sehr gut funktioniert hat, andererseits ja auch viel PR für sich gemacht hat, so in den Niederlanden und so. Vielleicht haben wir dadurch einen falschen Eindruck gewonnen, also dass das, was sie da getan hat, gar nicht so wichtig für die Leute nachher war, die da wirklich abgestimmt haben bei der ganzen Geschichte.
Ja, so kann es gewesen sein. Wir kommen zum Startplatz Nummer 7. Und das ist, und jetzt, wir haben ja gelernt, wie er richtig ausgesprochen wird, Rick.
Ja.
Mit Oh Boy, der am Ende dann den 3. Platz nur machen wird. Und das ist wirklich für mich die größte Überraschung. Also, dass es vielleicht so ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden kann, so zwischen 1 und 2, okay. Aber dass Rick sogar nur, in Anführungszeichen, den 3. Platz macht, damit hätte ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht. Er war ja eigentlich der uns versprochene Heiland für diesen ESC.
Ja.
Der Deutschland endlich mal wieder irgendwie hier durchs Meer führen sollte, hoch zur Top 10 irgendwie. Ist nichts draus geworden. Warum nicht?
Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Also, um ehrlich zu sein, ich habe den Auftritt gesehen und der Live-Auftritt hat mich nicht so berührt wie die Aufnahme. Was man sich so auf YouTube oder Streaming oder so anhören kann. Mag aber auch jetzt an der Live-Sendung liegen, mag an der Tonabmischung liegen, der Live-Aufzeichnung. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber es hat mich irgendwie nicht so ganz so gecatcht. Aber trotzdem war es ein guter Auftritt und auch gut gesungen. Ich fand es ein bisschen schade, auch hier wieder, er stand nur da rum. Also, ja. Das fand ich schade. Die Jury hat ihm 5 Punkte gegeben, was ich echt wenig finde.
Mhm.
Ja, also auch wieder weniger als Katze. Nur einen mehr als nächster Act Marie Reim. Und das Publikum, 8 Punkte, 97.000 Votes insgesamt. Das ist das drittmeiste. da, also Publikum war eher davon überzeugt, aber ich, ja, also schade irgendwie.
Also für mich eine Riesenüberraschung. Ich fand halt leider auch seinen Live-Auftritt ein bisschen unterwältigend irgendwie. Ich war irritiert beim Gucken, so nach dem Motto, okay, passiert da jetzt noch was? Es war, fand ich, nicht so gut abgemischt alles. Seine Stimme ist irgendwie so ein bisschen untergegangen im Instrumental. Aber dass er dann, ja, so zurückliegt, das hat mich doch sehr überrascht. Also weil er ja vorher auch als klarer Favorit gehandelt wurde, wenn du immer irgendwie in Online-Diskussionen auch international reingeguckt hast, rund um den ESC und den deutschen Vorentscheid, dann wurde er da halt immer als großer Kandidat gehandelt. Und ich glaube, das hat halt auch so die Platzierung bei den Buchmachern erklärt. Für mich total überraschend irgendwie, dass er auch bei der Jury ja gar nicht so gut ankam dann.
Ja, und da muss ich sagen, das ärgert mich da wieder, dass die Jury, also selbst hätte die besser abgestimmt, wäre es auch schwierig geworden, wahrscheinlich dann den ersten Platz zu machen, weil Isaac halt auch nur mal 12 Punkte bekommen hat von der Jury. Aber das ärgert mich so ein bisschen, dass da die Jury reingekretscht hat, weil im Publikum kam er schon ganz in Ordnung an. Und ja, das ist dann einfach ärgerlich, wenn so jemand, der so hohe Hoffnungen gehegt hat, dann da auf dem 3. Platz sogar landet. Finde ich uncool. Aber gut, so ist es gekommen. 8. Platz, vorletzter, also vorletzte Startnummer, Marie Reim, Naiv, der Schlagersong.
Ja. Ach, ist jetzt für niemanden eine Überraschung. Ich fand es vorher irgendwie belanglos und hat mich null gereizt. Ich bin jetzt auch niemand, der diese Musik hört. Man hat ja viel von Schlagerfans gehört, dass es auch als Schlagerlied irgendwie zu wenig ist. Und ich fand es auch auf der Bühne einfach, also ja, für mich war es kein Kandidat.
Das war halt so ein, also gerade der Auftritt, also wenigstens wurde da mal was gemacht. Du hattest da diese große Treppe, da ist sie runtergekommen. Sie hatte so ein Kleid an, was an das Kleid ihrer Mutter Michelle, die ja 2001 schon mal beim ESC angetreten ist, erinnert hat. Das wird aber jetzt irgendwelch das Publikum aus Lettland jetzt nicht abholen, wäre sie da beim ESC in dem Kleid aufgetreten. Aber gut, sie hatte Background-Tänzer und auch Pyro, aber dieser ganze Auftritt hat wirklich gewirkt, auch wie aus dem Jahr 2001. Also da hat man mal was gemacht, aber das fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Diese oberkörperfreien Tänzer da und so, das ist irgendwie,
ja.
Fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Die Jury 4 Punkte gegeben.
Mhm.
Okay, das Publikum 6. Also auch hier, ne? 2 weniger als Oh Boy. 2 weniger.
Ja.
Also es ist, also ich, naja, ich will es nur sagen, es ist, überrascht mich dann.
Ja, es erklärt sich mir auch nicht so richtig, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung. Ja, für mich war sie halt von Anfang an so eine Kandidatin, die dabei war. Sie hat ja auch relativ viel PR für sich gemacht, was auch recht einfach war durch ihre Eltern, irgendwie mit Michelle, die ja auch beim ESC aufgetreten ist und so. Aber ich glaube, der NDR dachte, komm, wir versuchen hier mal was, weil wir können da ja auch eine Geschichte drüber erzählen irgendwie. Ach, hätt's für mich nicht gebraucht.
Okay, also ich würde sagen, ich finde das grundsätzlich gut, wenn man mal so einen Schlagersong reinnimmt. Wenn das jetzt genommen worden wäre, dann wäre das halt so gewesen. Dann wäre ich gespannt gewesen, was da passiert. Da wäre ich gespannter gewesen als jetzt mit Always on the Run, da bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wie Schlager performt beim ESC. Das hat man ja schon lange nicht mehr so geschickt. Aber ja, insgesamt der 6. Platz jetzt im Vorentscheid, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass man es nächstes Jahr nochmal mit einem Schlager probieren sollte. Also,
nee. Ja.
Und dann kommen wir zum letzten Auftritt. Startnummer 9, am Ende der 2. Platz, das konntet ihr euch jetzt ausrechnen. Und einer fehlt noch, ist es Max Mutzke mit Forever Strong. Der vorher, ich habe es schon im Stream gesagt, das fand ich sehr lustig, von sehr vielen Prominenten beworben wurde auf Instagram in den Stories, dass man doch für Max anrufen sollte. Und am besten hat mir gefallen die Story von Joko, der gesagt hat, hier Max Mutzke, mein Freund tritt heute Abend beim ESC-Vorentscheid an, ruft doch alle für ihn an. Ich habe seinen Song noch nicht gehört, aber er ist bestimmt gut.
Ja, da geht die Freundschaft sehr weit, ne? Das ist so. Ja, da kann man sich bildlich vorstellen, wie das Management vorher einmal alle Kontakte abgeklappert hat. Als damals angekündigt wurde, dass Max wieder dabei ist, dachte ich, oh, spannend, weil ist ja ein toller Musiker, das, was er, ich glaube, 2008 war das, ne, als er angetreten ist?
2004.
Oh, so lange ist das schon her.
Ja.
Stimmt, 20 Jahre ist jetzt her, genau. toller Song, toller Auftritt. Ich glaube, wir haben ihm ESC-technisch einiges zu verdanken, zumindest, dass wir hin und wieder sagen können, nee, damals, als Max angetreten ist, da hatten wir auch eine gute Platzierung. Aber der Song, der hat mich ja so gar nicht abgeholt. Den fand ich leider richtig öde.
Ja, und das ist wirklich, das liegt gar nicht jetzt an Max Mutzke selbst. Und ich finde ihn auch sehr sympathisch und so. Und der kann auch toll singen. Und der hat auch bei hier Masked Singer war der ja auch und hat gewonnen. Und das war alles cool. Aber der Song irgendwie ist halt so ein bisschen langweilig. Und deswegen hat es mich umso mehr überrascht, dass der dann doch so gut ankam. Und zwar durch die Bank weg bei der Jury 10 Punkte. Also echt viel. Aber auch beim Publikum 10. 107.000 Votes im Vergleich zu Isaac mit 110.000. Also da war es tatsächlich gar nicht krass, mal so nicht eng, dass der eventuell noch 12 Punkte bekommen hätte. Das hätte zwar dann auch logischerweise nicht für einen Sieg gereicht, aber da hat es dann schon funktioniert, der Name und dann auch die Promo wahrscheinlich vorher durch seine Promi-Kollegen, weil der Song an sich war jetzt nicht so top.
Nee, der Song war nicht so top. Ich bin auch froh, dass er es nicht geworden ist, weil ich fände es blöde. Ich glaube, er hatte einfach erst mit einem großen Bekanntheitsbonus in diesen Vorentscheid gegangen und ich hätte es doof gefunden, wenn wir ihn nur deshalb nochmal zum ESC schicken. Mit einem guten Song hätte ich ihn sofort geschickt, so, ne, auch ohne Vorentscheid meinetwegen und so. Aber ich fand es einfach viel zu wenig und schade, dass das sozusagen 20 Jahre nachdem Max jetzt zurückkommt, dass das dann alles ist, was er aufzubieten hat, so.
Und ich finde auch, es würde mich grundsätzlich schon mal interessieren, weil ich habe den Eindruck, beim ESC-Publikum international hat man einen kleinen Bonus, wenn man nochmal zum ESC fährt. Irgendwie ist das in der Gunst des Publikums, wird das gewürdigt. Ey, die Person ist jetzt nochmal hier und singt jetzt nochmal. Und das kommt aber, glaube ich, darauf an, wie populär diese Person ist, weil ich weiß nicht, ob, wenn Max jetzt aufgetreten wäre, nochmal, ob das auch in Spanien oder in Portugal angekommen wäre, dass der ja für 20 Jahren schon mal beim ESC war für Deutschland und da auch einen ganz guten Platz gemacht hat, oder ob das den allermeisten gar nicht aufgefallen wäre, weil es selten erwähnt wird, weil es halt jetzt kein erster Platz damals war.
Das ist ja was so Kommentatoren dann gerne mal einstreuen, ne? Und jetzt mit der Startnummer 7 Max Mutzke, der schon mal vor 20 Jahren beim ESC antrat und damals Vierter wurde. So, ne, das ist ja sowas, was zumindest Peter Orban sagt sowas ja gerne. Ja. Ich glaube, Kommentatoren freuen sich auch darüber, wenn sie so ein bisschen Futter haben, was sie erzählen können. Und ich glaube, das ist so eine psychologische Sache, dass man dann als Zuschauer denkt, ah krass, der ist jetzt schon zum zweiten Mal dabei, der muss ja was drauf haben, sonst würden die den ja nicht nochmal schicken. Also der hat sich zum zweiten Mal in seinem Land durchgesetzt gegen alle. Ja gut, der muss gut sein. Also so, ich glaube, das hat so einen leichten psychologischen Faktor.
Das kann sein, ja, dass es daran liegt. Es hätte mich interessiert, aber am Ende ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nicht geworden ist. Auch, muss ich leider sagen, im Sinne von Max Mutzke, weil so kann die Legende weiterleben.
Genau, ja.
Und macht sich nicht 20 Jahre später mit einem doch wahrscheinlich relativ weit hinten angeordneten Platz so das alles wieder ein bisschen kaputt. Naja. Ja, also Isaac Always on the Run wird es dann beim ESC im Mai. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir sollten noch mal eine Sache sagen, vielleicht zu dieser ganzen Voting-Thematik.
Oh, bitte, ja, ich habe gehofft, dass du es ansprichst.
Ja, weil das war alles wieder so ganz seltsam. Ich finde es jetzt grundsätzlich, also wir hatten zwei Voting-Instanzen. Wir hatten einmal die Jury und einmal das Publikum. Und die wurden gleich gewertet. Das bedeutet, die Jury-Punkte wurden zuerst verlesen. Das waren quasi ja Gesamtpunktzahl. Also wie viele Leute haben für welchen Act abgestimmt. Und am Ende wurde das sortiert. Und ganz oben der Act hat dann 12 Punkte bekommen und so weiter. Ne? Da kennen wir dann bis einen Punkt runter. Das habe ich auch eben alles vorgelesen. Und dann wurde das Publikumsvoting verteilt. Und da auch wieder der Act mit den meisten Stimmen kriegt 12 und so weiter. Aber die Jury, das war jetzt nicht irgendwie, wie man jetzt zum Beispiel erstmal denken könnte, dass das hier Florian Silbereisen und Riccardo Simonetti sind und so. Nö, die waren einfach halt zufälligerweise auch im Studio. Sondern die Jury bestand halt aus Leuten aus Österreich, der Schweiz, Spanien, Großbritannien, Island, Litauen, Kroatien und Schweden. That's it. Ja. Also, warum diese Länder, warum zum Beispiel nicht Frankreich, warum bestimmt überhaupt Leute aus anderen Ländern für den deutschen Act und zwar auch zu 50%. Was ist das denn für ein
Ich glaube, man, möchte damit sozusagen zeigen, guck mal, wir checken auch ab, wie das schon mal international ankommt, denn am Ende des Tages beim ESC stimmt ja nicht das eigene Land nachher für sich ab, sondern halt die anderen Länder stimmen für einen ab. Das heißt, man möchte schon mal so ein Stimmungsbild einholen, aber das sind halt einige wenige, die vielleicht musikalisch irgendwie was drauf haben, die kommen ja dann meistens aus der Musikbranche, sind selbst irgendwie KünstlerInnen oder Produzenten. Aber ja, ich bin da irgendwie bei dir. Ich finde das auch ein bisschen eigenartig, vor allen Dingen, wenn dem so viel Gewicht beigemessen wird.
Ja, also ich das grundsätzlich, wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum ausgerechnet diese Länder, haben sie nur in diesen Ländern Kontakte? Also warum, also dass Schweden jetzt dabei ist, okay, ne, Gastgeberland dieses Jahr, verstehe ich noch. Österreich und Schweiz kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen. Da ist auch die Sprachverbindung irgendwie da. Aber Island, also jetzt nichts gegen Island, aber warum hat Island dann was zu sagen, aber halt Frankreich jetzt nicht?
Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass sie da irgendwie gerade einen guten Draht zu irgendwelchen Leuten haben. Vielleicht gibt es dann Kontakt vom NDR zu irgendeinem Produktionsteam oder so, dass sich das einfach so ergeben hat nach dem Motto, ja, aus irgendwie Island haben wir auch nochmal ein Go bekommen, der Ifrikat Hökeskon, der wird sich da noch mit einschalten. So, weißt du, so, ich glaube nicht, dass es da einen Plan gibt, wir brauchen aus den 6 Ländern, weil das ist irgendwie rein mathematisch, sind es die Länder, die nachher am meisten Einfluss haben, sondern das ist einfach, wer gerade da war, wer nicht zuletzt zurückgetreten ist oder so. Also.
Ja.
Ja. Ich hoffe, sie überdenken das mal, weil es ist dann irgendwie eine recht frustrierende Sache. Ich habe da auch schon Theorien gelesen, wie irgendwie die Jury hätte dann mit Absicht sozusagen Isaak an die Spitze gewählt, weil mit Rick hätte Deutschland mehr Chancen gehabt und man boykottiert es so eher quasi, weiß ich nicht. Da gehen wir ins Reich der Verschwörungstheorien. Was ich viel eigenartiger fand, war nachher diese Umrechnung. Also Isaak hat ja, ich glaube, was meinst du, über 70 Punkte bekommen von der Jury?
74, ja.
74, das wurde dann aber in diese ESC-Punkte umgerechnet, also hat er dann 12 bekommen, weil es gibt ja immer ein Land, kriegt ja 12 Punkte quasi. Und dieser Schlüssel wurde dann auf alle anderen auch umgemünzt und das hat dann zu ganz komischen Situationen geführt, dass jemand deutlich mehr Punkte hatte gegenüber seinen Verfolger. Und dann durch diese Umrechnung waren es dann quasi nur noch 2 Punkte. Und das ist dann prozentual gesehen sehr viel weniger als der ursprüngliche Vorsprung. Und genau. Das fand ich ganz eigenartig. Also
ja, Isaak 74 hat 12 Punkte bekommen dann nach dem Umrechnen. Und der zweite Platz, Max Mutzke 55, also fast 20 Stimmen weniger aus der Jury, dann aber 10. Also dann am Ende wurden es dann nur noch 2 Punkte Abstand.
Ja.
Und danach gab es dann Boudin Monet auch 55, ja, aber dann nur 8 bekommen, weil die weniger oft 12 bekommen hat.
Siehst du, ne, und das ist doch super frustrierend dann, oder nicht? Also.
Ja, also natürlich ist es ein bisschen analog dann zum großen ESC, aber
ja.
Ich finde es trotzdem irgendwie so ein bisschen blöd, weil was diese Jury und so, warum können wir denen jetzt vertrauen? Und du hast aber auch schon recht, so natürlich ist es eine Verschwörungstheorie, wenn Leute sagen, Island stimmt jetzt dagegen, damit sie selber beim ESC eine bessere Chance haben, weil ein Konkurrent weniger. Was ich mich eher fragen würde, hat jetzt, weiß ich nicht, das Spanische oder das Kroatische oder was weiß ich, eine der Juries, haben die sich dann wirklich damit beschäftigt? Sind die da so wie Experten rangegangen oder haben die gesagt, ach, Moment mal, in 2 Stunden ist ja das deutsche Finale, da müssen wir noch Punkte machen.
Oh, eine Nachricht von mir. Ja gut, ja. Da gucke ich mal schnell rein. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, dafür weiß ich darüber auch zu wenig. Ja, ich fand dieses ganze Prozedere dann irgendwie mal wieder sehr undurchsichtig, sehr verwirrend. Hast auch im Chat bei uns gemerkt, dass alle verwirrt waren, als sie dann plötzlich anfingen, diese Punkte umzurechnen. Und ich finde es dann gegenüber den KünstlerInnen einfach unfair, wenn so ein eigentlich sehr deutlicher Vorsprung plötzlich sehr schnell schmilzt. Und natürlich war es so dann am Ende sehr spannend irgendwie, ne? Weil die alle nah beieinander lagen oben. Aber fair ist es nicht.
Nee, man hätte es vielleicht irgendwie auf jeden Fall anders machen können. Und das ist ja immer so ein Problem. Wir besprechen ja ganz oft, dass das Voting nicht so ganz transparent ist und manchmal gefühlt unfair. Das trifft ja auch auf den richtigen ESC zu. Aber so eine gewisse Lösung haben wir da auch nicht so direkt. Aber es ist auf jeden Fall was, womit sich die Leute vielleicht mal beschäftigen sollten, weil das kann halt auch bei Leuten, die zum ersten Mal so einen Vorentscheid gucken, auch so Fragezeichen hervorrufen. Warum wird das jetzt gemacht? Ich fand auch die Grafik nicht gut gemacht. Die hat auch gar nichts erklärt, die dann gezeigt wurde, wie genau das, warum sind es eigentlich 12? So, das wurde, da wurde alles nicht drauf eingegangen. Du wurdest als Zuschauer gefühlt nicht so wirklich abgeholt, was diese ganze Thematik betrifft. Und ja, das wird jetzt auch so ein bisschen in den Kommentaren, wenn man sich das mal so anguckt unter Always on the Run, dem Auftritt auf YouTube, die Leute holen da schon die Mistgabeln raus und sagen, das wird nix und so. Manche sind da ein bisschen konstruktiver und sagen, ey, ihr hattet Oh Boy, warum wählt ihr dann aber den Song, der halt weniger auffällig ist und so. Ja, also es kommt nicht so gut angefühlt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Fazit quasi für diesen Vorentscheid. Man hatte das Gefühl irgendwie, es wurden gute Voraussetzungen geschaffen und dann doch viel liegen gelassen. Ich glaube, das ist für mich zumindest das beste Fazit. Also, dass ich vorher das Gefühl hatte, okay, da ist eine Basis, mit der man arbeiten kann, und dann ist aber so ein großer, nackter Pavian reingerannt gekommen und hat alles eingerissen. So, wo ich denke, so Isaac auch an sich guter Künstler irgendwie, ne? Auch der Song irgendwie, der funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir mit dem nicht letzter werden müssen. Aber für den ESC ist es einfach mal wieder zu wenig. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ich am ESC-Abend am 11.05. nicht da sitzen werde und mich fragen werde, oh, ob wir dieses Jahr wohl gewinnen. So, ne? Das ist jetzt nichts, worauf ich gespannt warten werde.
Ja, es ist wieder nicht so wirklich gelernt aus dem Vorjahr. Und man merkt, dass hin und wieder mal kleine Stellschrauben verändert werden. Zum Beispiel mit so einem Casting-Format. Aber da werden Entscheidungen getroffen, die einfach nicht nachvollziehbar sind, wo man sich fragt, wenn ihr schon Veränderungen machen wollt, scheinbar wollt ihr das ja, warum dann an Stellen, wo es keine Probleme gibt?
Ja, ja.
Warum geht ihr nicht die Stellen an, wo es Probleme gibt? Ja. Naja, und falls ihr euch noch fragt, ob bekannt gegeben wurde beim Vorentscheid, wer der neue Peter Urban wird, nein.
Nee, zu unserem großen Entsetzen nicht. Da sind wir weiterhin gespannt. Ich denke, das wird dann irgendwie so in den 3-4 Wochen vor dem ESC passieren, vermute ich. Ja, für den nächsten Vorentscheid wünsche ich mir, man darf ja noch Wünsche äußern, einfach, dass die Musikauswahl mal wieder so ein bisschen mutiger wird. Ich glaube, sie waren mit Lord of the Lost in der richtigen Richtung, hatten dann aber das aufgrund der Platzierung sich gesagt, nee, wir gehen jetzt wieder voll die Popschiene. Ich wünsche mir nächstes Jahr einfach ein paar mehr bekanntere Namen, wo man sagt so, ey, die habe ich doch schon mal gehört. Vielleicht, und wenn es, ich sag mal, nur von TikTok ist, aber da sind ja auch viele spannende KünstlerInnen, was irgendwie eine Auswahl, wo man sagt, das kann auffallen, das kann gut funktionieren. Am Ende des Tages war es dann doch irgendwie, glaube ich, zu viel von dem, was man kannte.
Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, hast du schön zusammengefasst. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr uns gewogen bleibt, auch wenn das jetzt so ein bisschen, wo man sagt, na, ob das mit Deutschland was wird, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Länder, die einen Act zum ESC schicken und die werden wir uns dann auch mal in den nächsten Ausgaben hier mal genauer angucken, denke ich mal. Wir werden vielleicht auch noch mal in die Vergangenheit gehen, je nachdem, was sich anbietet, und dann ist es jetzt gar nicht mehr so lang bis zum ESC, 3 Monate noch knapp, ne?
Ja, 3 Monate noch. Wir werden im April in Amsterdam sein, um uns die Acts schon mal live anzugucken. Die kommen, da freue ich mich sehr drauf. Und es wird jetzt eine aufregende Zeit. Diese Woche starten wir auch mit unserem Newsformat.
Ja, also ja. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, bleibt hier dran. Schaut auch gerne auf Steady vorbei. Da könnt ihr sehr gerne diesen Podcast unterstützen. Dann gibt es nächste Woche auch wieder direkt eine Ausgabe. Ansonsten müsst ihr jetzt noch 2 Wochen warten. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.